gegenseitig, das ist Gemeinde. Und mein Thema heute Morgen ist, wie Gott sich die Gemeinde vorstellt. Wie du eigentlich auch, wenn du Gottes Ebenbild, wenn du geisterfüllt bist, wie du die Gemeinde dir vorstellst, das ist der große Gedanke, der mich und der uns hier heute Morgen bewegt. Ich will einige Bibelstellen lesen, wir werden heute einige lesen, aber zuerst einmal im Kolosserbrief, Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1, wenn du es hast, schlag mit mir auf. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers, ja, wo fangen wir an? Eigentlich sollten wir alles lesen. Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater, dem Herrn Jesus Christus, jedes Mal, wenn wir für euch beten. Jedes Mal danken wir Gott. Paulus dankt jedes Mal, wenn er an die Gemeinde denkt, egal wo, dann dankt er Gott für die Gläubigen. Denn wir haben von eurem Glauben an Jesus Christus gehört und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Weil im Himmel die Erfüllung eurer Hoffnung für euch bereit liegt. Schon früher habt ihr davon gehört, auch das wahre Wort des Evangeliums, das zu euch gelangt ist. Wie in der ganzen Welt, so trägt es auch jetzt Frucht und wächst seit dem Tag, an dem ihr den Ruf der göttlichen Gnade vernommen und in Wahrheit erkannt habt. Und dann erzählt er noch ein paar Leute auf, die treue Diener sind und so weiter. Vers 9, seit dem Tag, an dem wir erfahren haben, hören wir nicht auf, inständig für euch zu beten, dass ihr in aller Weisheit und Einsicht, die der Geist schenkt, den Willen des Herrn ganz erkennt. Denn ihr sollt ein Leben führen, das des Herrn würdig ist und in allem sein Gefallen findet. Ihr sollt Frucht bringen in jeder Art von guten Werken und wachsen in der Erkenntnis Gottes. Er gebe euch in der Macht seiner Herrlichkeit viel Kraft, damit ihr in allem Geduld und Ausdauer. Das braucht man in der Gemeinde. Dann überspringe ich ein paar Verse heute Morgen. Eigentlich sollten wir das alles lesen. Und dann wird uns erzählt, Vers 15, Christus ist das Haupt Gottes, der Gemeinde, des Reiches Gottes. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, und das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Gemeinde hat etwas mit Jesus zu tun. Die Gemeinde ist der Leib Jesu heute Morgen. Über das möchte ich sprechen. Denn in ihm wurde alles erschaffen. Christus ist also der Ursprung der Gemeinde. Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt des Leibes, der Leib ist aber die Kirche oder die Gemeinde. Er ist das Haupt des Leibes. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, nicht der Pastor, nicht der Bischof, nicht der Papst. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Es ist ganz arg wichtig, dass wir das uns notieren. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen. Und wenn Jesus das Haupt ist, dann sind die Hände, die Füße mit Jesus verbunden, sind ein Teil von Jesus. Gott wollte, dass die ganze Fülle in der Gemeinde wohnt, sich durch die Gemeinde manifestiert und sich durch die Gemeinde offenbart. Um durch ihn alles zu versöhnen, alles was im Himmel und auf Erden, wollte er zu Christus führen, der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Wieder überspringe ich ein paar Verse, eigentlich die anderen Verse sind auch wichtig, aber ich überspringe das. Gott möge mir das heute Morgen vergeben. Dann lese ich von Vers 25 weiter. Ich diene der Kirche oder der Gemeinde durch das Amt, das Gott mir übertragen hat, mache ich das auch heute Morgen. Damit ich euch das Wort Gottes in seiner Fülle verkünde. Jenes Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war. Das Geheimnis von der Gemeinde war verborgen. Die Menschheit hat nichts gewusst. Propheten haben nichts gewusst davon. Auch die alttestamentlichen Propheten, Jesaja, Jeremia, Daniel, Hesekiel, haben nichts gewusst. Sie haben gedeutet, sie haben gewusst, sie haben gespürt, dass ein Loch in der Prophetie, aber sie konnten nichts sagen, was es ist. Jenes Geheimnis. Jetzt wurde es seinen Heiligen offenbart. Jetzt. Im Neuen Testament, durch den Heiligen Geist und insbesondere durch den Apostel Paulus. Das prophetische Wort erfüllt sich durch die neutestamentlichen Propheten. Das, was wir haben durch die Epistel, die Briefe, durch die Auslegung. Auch Jesus konnte den Juden nicht von diesem Geheimnis groß sagen. Er sagte, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Aber zu dem Zeitpunkt, als er das sagte, existierte seine Gemeinde noch gar nicht. Die Gemeinde Jesu wurde erst geboren am Kreuz. Erst als er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, wurde die Gemeinde geboren. Und mit Pfingsten kam die Gemeinde ins Funktionieren, ins Leben. eine Existenz. Erst mit Pfingsten begann die Geschichte der Gemeinde Jesu weltweit. So, das Geheimnis wurde offenbart, jetzt den Heiligen. Gott wollte ihnen zeigen, wie reich und herrlich dieses Geheimnis unter den Völkern ist. Christus ist unter euch. Er ist die Hoffnung der oder auf Herrlichkeit. Ihn verkünden wir. Wir ermahnen jeden Menschen und belehren jeden mit aller Weisheit, um dadurch alle in der Gemeinschaft mit Christus vollkommen zu machen. Dafür kämpfe ich unter vielen Mühen, denn seine Kraft wirkt mit großer Macht in mir. Paulus sagt, ich bemühe mich zu belehren, dass wir dahin kommen in der Gemeinschaft mit Christus und dass wir vollkommen werden in der Gemeinschaft mit Christus. Die Gemeinde, wie Gott, wie Jesus, der Heilige Geist sich vorstellt. Preis dem Herrn. Lasst uns doch Gott um seinen Beistand beten, damit auch das alles, was gesagt werden sollte heute Morgen, wirklich unter der Salbung und dem Segen Gottes gesagt werden kann. Vater, ich segne dieses Wort, das wir jetzt gelesen haben, den ganzen Kolosserbrief, Herr, die ganzen Gemeindebriefe, die ganze Sendschreiben an die Gemeinden, Herr. Du hast ein sehr großes Interesse an der Gemeinde, Herr, und wir sind ein Teil der Gemeinde heute Morgen. Als ich heute Morgen darüber nachdachte, Herr, was für Privilegien haben wir doch. Wir sind auserwählte, gottesberufene Gottesherr. Wir haben einen ganz besonderen Stand, was das Alte Testament nicht kannte. Das haben wir in Jesus Christus heute Morgen. Und ich bin dir so dankbar, Heiland, für das, was du vollbracht hast. Und dass du mich als Teil deiner Gemeinde siehst. Und dass ich Glied an deinem Leibe sein kann in deiner Gemeinde heute Morgen. Segne diese Botschaft ganz besonders. Amen. Amen. Was fällt uns ein, wenn wir das Wort Gemeinde hören? Was fällt dir dabei ein? Kirche. Versammlung oder Gebäude mit bunten Fenstern oder die Katholiken sagen manchen Protestanten, insbesondere Freikirchlern, eure Versammlungsräume, das sind Konferenzhallen, das sind keine richtigen Kirchen. Und auch die modernen Kirchen heutzutage, das sind keine richtigen Kirchen mehr, man braucht Orgel, Glocken und so weiter, das ist Gemeinde, wenn sie Glocken haben. Es gab einen ganzen kleinen Streit zwischen uns und der Landeskirche hier am Platz. Wir sind ja Freikirche. Die anderen vorne in der kleinen Kirche ist es Landeskirche. Und es gab einen kleinen Knatsch zwischen uns beiden einmal, denn die wollten unsere Glocken haben. Denn nach den Statuten und Verständnis der Deutschen ist insbesondere die Kirche, die Glocken hat, das ist die Kirche am Ort. So, die wollten die Glocken haben. Jetzt sind wir wahrscheinlich die Kirche hier am Ort, weil wir die Glocken haben und die haben keine Glocken. Wir haben gleich drei. Ich habe gesagt, ich gebe euch gern eine ab, wenn ihr wollt. Aber dann das Ausbauen war es denen dann zu kostspielig. Kirche und Glocken. Die Mormonen, die hatten lange Zeit kein Wachstum in Deutschland. Die haben sich gewundert, warum wächst unsere Sekte oder unsere Gruppe hier nicht oder unsere Religion nicht. Was ist das Problem? Dann haben sie einer weltlichen Firma einen Auftrag gegeben, herauszufinden, warum wachsen wir nicht als Kirche. Und dann haben sie festgestellt, ihr seid ja gar keine Kirche. Die Leute, das deutsche Volk nimmt euch nicht auf oder akzeptiert euch nicht als Kirche. Euch fehlt ein Turm. Und daraufhin haben sie in Frankfurt als erstes ein Türmchen draufgebaut auf ihrem Tempel. Und von dem Augenblick fingen die Mormonen an zu wachsen, weil die Kirche jetzt Kirche war plötzlich. Kirche der Heiligen, na wie heißt sie? Heiligen, Kirche Jesu Christi, Heiligen der letzten Tage. So heißen sie jetzt. Kirche sind sie jetzt auf einmal. Church. So, ein Turm muss hier, ein Kreuz muss hier, Glocken müssen hier. Ist das die Kirche? Ich stelle nur in den Raum. Ist die Kirche nur eine Ansammlung von Leuten, so wie wir das heute Morgen sagen? Ist das die Gemeinde Jesu, wie wir sie heute Morgen vorfinden? Von der Bibel her, und ich möchte, dass wir jetzt in das Wort Gottes hineingehen, um festzustellen, was ist eine Gemeinde? Die Gemeinde zuerst ist einmal ein lebendiger Organismus. So, ich heiße nicht nur Johannes, sondern ich bin Johannes Matutis. Ein Organismus, meine Hände bewegen sich. Und wehe, wenn die nicht tun, dann stimmt was nicht mit mir. Dann muss ich zum Arzt, in die Behandlung. Also, mein Organismus funktioniert und ich fuchtle, deshalb schwitze ich auch hier vorne, deshalb wird mir warm und ich brauche keine Heizung. Ich wärme mich selber. Ich heile mich selber. Ein Organismus kann sich selber heilen. Und ich besorge mir das, was ich brauche. Wenn ich Hunger habe, dann gehe ich irgendwo in einen Laden oder steige auf einen Baum und hole mir etwas. Also, mein Organismus organisiert, mein Organismus bedient sich, mein Organismus funktioniert. Und Gemeinde Jesu ist mehr als nur eine Organisation. Gemeinde Jesu ist mehr als nur eine Organisation. Jeder Gläubige in der Gemeinde ist ein Organ, so eine Zelle Fingerchen oder Däumchen oder Ohrläppchen. Egal, irgendetwas. Jeder Gläubige heute Morgen ist irgendetwas in der Gemeinde Jesu, hat irgendeine Funktion. Solange man es nicht braucht, ist es nicht nötig. Aber manchmal brauchst du den Daumen, um abzudrücken, oder den kleinen Finger für bestimmte Funktionen. Du kommst ohne dem nicht aus. Natürlich gibt es Christen, die mit zwei Fingern schreiben und immer fleißig da hacken. Aber es ist viel schöner, wenn man mit alle Finger schreiben kann, alle Glieder benutzen kann. Und Gemeinde Jesu ist nicht ein Mannsystem. Gemeinde Jesu ist die Vielfalt. Deshalb heißt es in der Bibel, wenn ihr zusammenkommt, und ich wünsche mir, das ist mein Traum von der Gemeinde, nicht so wie Gott sich nur die Gemeinde vorstellt, sondern ich möchte auch hier etwas rüberbringen, wie ich mir die Gemeinde vorstelle, ist, dass jedes Kind Gottes irgendwo etwas tut im Reich Gottes, irgendwie funktioniert, irgendwo den Mitmenschen, den anderen Brüdern und Schwestern dient. Das ist Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesu wird nicht von Pastor, Evangelist, Bischof, Mitarbeiter oder sonst was gebaut. Gemeinde Jesu wird von Jesus selbst gebaut. Glaubt ihr das? Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ich kann evangelisieren, aber ich baue nicht die Gemeinde Jesu. Jesus rettet die Menschen. Jesus bringt neues Leben zustande. Jesus ist der Wirkende. Ich will meine Gemeinde bauen, das hatte Petrus gesagt. Also der Papst baut nicht die Gemeinde. Die katholische Kirche baut nicht die Gemeinde. Jesus baut die Gemeinde. Das ist sehr wichtig, dass wir das festhalten. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwinden. Ich will meine Gemeinde bauen, hat er gesagt, zu einem Zeitpunkt, als es noch keine Gemeinde gab. Es ist genauso, als wenn jemand sagt, ich will mir ein Haus bauen. Und ich werde mir ein Haus bauen. So ähnlich hat Jesus damals diese Worte gesprochen. Ich will meine Gemeinde bauen. Die Gemeinde war nicht fertig. Und ich darf dir jetzt eine ganz große Wahrheit sagen, bis heute ist die Gemeinde Jesu noch nicht fertig. Es ist immer noch ein Provisorium, immer noch ein Bau, immer noch im Werden, immer noch im Wachsen, immer noch in der Entwicklung. Und wer das begriffen hat, der sucht dann auf dieser Welt keine vollkommene Gemeinde, weil es die nicht geben kann, weil die noch nicht fertig ist. Die Gemeinde ist noch nicht vollendet, ist auf dem Weg. Ist noch nicht fertig. Ich will meine Gemeinde bauen. Der Leib Jesu befindet sich in einem Erbauungsprozess. Da fehlen noch Zehen. Ja, so wie ein Standbild des Daniels, da war das Standbild fertig. Und erst als alles vollendet war, als die Zehen fertig waren, dann kam dieser Stein vom Himmel und hat dieses Standbild zerstört und dann was Neues werden lassen. Die Zehen müssen fertig werden. Und was im Augenblick geschieht hier in unserer Gesellschaft heutzutage, Gott arbeitet an den Zehen. Die Zehen werden jetzt noch hinzugefügt. Es fehlen noch 10 Zehen. Die werden noch gesammelt, gesucht. Wo sind sie? Bein zu Bein. Dieses Schlachtfeld, dieses Blachfeld, das der Prophet Hesekiel sieht. Und dann kommt der Geist Gottes, die Knochen kommen zusammen, das Fleisch wächst drüber, Sehnen wachsen drüber, Haut wächst drüber. Und dann kommt der Geist Gottes. Und dann ist das Bild erst fertig, was Gott sich haben möchte. Das Ziel Gottes nach Epheser 4, 12 und 15, das Ziel Gottes ist der vollkommene Mensch. Der vollkommene Mensch, das ist das Ziel Gottes mit uns heute Morgen, auch mit der Gemeinde. Der vollkommene Mensch. Du bist ein halber Mensch ohne deinen Mitmenschen. Wenn dir dein Bruder, deine Schwester fehlt, wenn dir die Gemeinde fehlt, bist du ein halber Mensch. Oder vielleicht nur ein Zehn. Ich habe mal einmal einen Unfall erlebt, was ganz schrecklich ist. Du glaubst gar nicht, was es ist, wenn man so Körperteile auf der Straße liegen sieht. Kommt man einem Unfall dazu, dann kam nachher das Rote Kreuz oder Notarzt und mit Plastikhandschuhe haben sie in eine Plastiktüte nachher so in der Hand reingesteckt. Das ist was Ekliges. So ein einzelner Körper irgendwo am Straßenrand ist etwas Ekliges. Einzelne Christen, die nicht am Leib verbunden sind, sind ein Anstoß, ein Ärgernis, ein Ekel. So schrecklich, wie das klingt. Jetzt erschrecken sich womöglich manche. Aber so, stell mal vor, du findest auf der Straße eine Hand. Oder ein Fuß. Oder ein Auge. Ich habe jemanden mal kennengelernt, der hat ein Glasauge gehabt. Der hat sein Glasauge, mein Onkel war das. Der hat das Auge rausgetan, wenn er geschlafen hat. Das Glasauge. Einfach so rausgedrückt und draußen. Weißt du, und dann lag das Auge irgendwo im Glas, hat er dann abgelegt, um frisch zu machen und frisch zu halten. So Glasauge. Es ist eklig. Christen, die nicht am Leibe sind, die sind ein Anstoß, ein Ärgernis. Deshalb ist ganz arg wichtig, dass wir das Bild von dem vollkommenen Menschen verstehen. Also wer gerettet wird und gerettet ist, der Weg, an dem kommt er nicht vorbei. Er wird zum Leib Jesu hinzugetan. Und der Herr tat es hinzu, die da gläubig wurden, 3000 Seelen. Er hat hinzugetan, der wird hinzugetan, der wird aufgesammelt und angenäht, angedoktert. Und der muss anwachsen. Und es ist so wichtig, die Bibel spricht von den Zweigen, die müssen eingepfropft werden in die Wurzel. Im Stamm müssen sie eingepfropft werden in Jesus Christus. Und nur so sind wir fruchtbar. Nur so sind wir, ist unser Leben sinnvoll. Wir sind in der Welt. Gemeinde Jesu ist in der Welt. Christus ist das Haupt. Bereits beim Vater angekommen im Himmel. Und wir sind in der Welt. Das sind diese Teile, diese sichtbaren Teile, die wir von Jesus sehen. Das ist die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu ist der sichtbare Teil Jesu. Die Gemeinde Jesus, der sichtbare Teil Jesu, das ist das Bodenpersonal heute Morgen. Das stärkste Bild von der Gemeinde, ihr werdet es nicht glauben, aber es ist das stärkste Bild, das wir in der Bibel über die Gemeinde haben, ist Eva. Adam, wo bist du? Jetzt Eva, wo bist du? Heute Morgen predige ich über die Eva. Das stärkste Bild über die Gemeinde in der Bibel ist die Eva. Die Eva ist das typische Bild, was Gott gewollt hat von der Gemeinde. Wenn wir die Eva uns anschauen und das Werdegang der Eva, der Auftrag der Eva, der ersten Mutter in Genesis, können wir ihre Geschichte nachlesen, wie Gott sie gemacht hat, aus einer Notwendigkeit heraus. Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und Christus ist der zweite Adam. Der erste Adam, wir wissen, der im Garten Eden war, der gesündigt hatte. Christus ist der zweite Adam. Und die Eva wurde aus der Seite, aus der Rippe Adams genommen. Und die Gemeinde Jesu Christi fing an, als Jesus Seite durchbohrt wurde. Als Wasser und Blut aus dieser Stelle kamen. Und da ist die Gemeinde entstanden, wo sie ihn alle verlassen haben. Aber Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann ist es vollbracht. Jesus, der erste Adam, und der erste Adam und Jesus, diese beiden haben wir ganz gewaltige Bilder für uns. Und Eva ist ein Bild für die Gemeinde, aus der Seite Adams. Die Gemeinde ist aus der Seite, aus der Herzseite Jesu. Ist die Gemeinde genommen. Die Eva war einzigartig. Sie war ganz und ausschließlich für Adam geschaffen. So ist auch die Gemeinde ganz und ausschließlich für Jesus da. Und es ist ein Ableger von Jesus eigentlich. Die Eva war ein Ableger vom Adam. Und die Gemeinde ist ein Ableger hier heute Morgen von Jesus in dieser Welt. Eva war ganz für Adam da, für Adam geschaffen und sollte Adam dienen, sollte eine Gehilfin sein. Gemeinde Jesu sind Gehilfen Gottes, Mitarbeiter Gottes. Das ist Gemeinde Jesu, hat eine ganz großartige Funktion. Wer das nicht begriffen hat, hat noch nicht mal Eva verstanden, geschweige denn Adam, geschweige denn Jesus Christus. Sie hat eine einmalige Stellung gehabt im Leben Adams. Sie ist das stärkste Bild für Gemeinde überhaupt. So stellt sich Gott Gemeinde vor, wie die Eva. Und ich nehme diese Eva jetzt ganz bewusst hier in den Raum, weil manche Leute haben da komische Gedanken. Eva wird nur viermal in der Bibel erwähnt. Aber trotzdem, da ist die Rahel. Die Rahel kommt 47 Mal in der Bibel vor. Also manche hängen an der Rahel mehr als an der Eva. Aber Eva hat eine ganz große Bedeutung. Aus der Seite Jesu, aus Adam wurde die Eva geschaffen. Wir sind aus Christus geschaffen. Wir haben dieselbe Substanz. Dieselben Wesenszüge, dieselben Genen, dieselben Elemente, denselben Charakter, wenn wir aus Jesus geschaffen worden sind, wir sind ihm gleich. Jesus sagt, seid meine Nachfolger. Eva war die Männin, hieß sie jetzt eigentlich, so nannte man sie damals. Jeder, der zur Gemeinde Jesu gehört, und ich betone das, gehört, und ich sage dir, wie man zur Gemeinde Jesu kommt. Nicht, wenn du eine Mitgliedskarte ausfüllst oder wenn man dich anschreibt und einladet. Jemand kam zu mir, ich habe diese Woche Einladung von irgendjemand bekommen, einer anderen Gemeinde, nicht von uns, und die betrachten mich als Mitglied. Ich betrachte nur Leute als Mitglied, die Gott zur Gemeinde hinzugetan hat. Und manchmal möchten wir Leute bei der Gemeinde haben, die Gott gar nicht haben möchte in der Gemeinde. Das ist auch eine Tatsache. Und manche möchten wir nicht in der Gemeinde haben, aber Gott will sie in der Gemeinde haben. Es ist ganz arg wichtig, dass wir begreifen, und er tat der Gemeinde hinzu. Ich kam nach Berlin als junger, was heißt jung, war ich damals auch noch nicht so, ich war schon über 40. Ich kam nach Berlin, dann schickt mir eine andere Gemeinde, ich habe plötzlich neue Mitglieder bekommen. Leute kamen zu mir her, da haben die Gemeinde gesagt, das junge Pastor hat noch nichts zu tun, noch keine Gemeinde. Die ganzen Problemfälle, mit denen sie nicht fertig geworden sind, haben sie mir einfach überwiesen. bis ich dann gesagt habe, mir reicht es jetzt. Ich brauche keine Überweisung, ich suche meine Leute selber. Und ich missioniere selber. Und ich wenn Gott euch diese Problemfälle in der Gemeinde gestellt hat, dann nehmt sie an und bearbeitet sie schön und schickt nicht zum Herrn Matutis. Das ist euer Problem. Das hat Gott gewollt, dass ihr damit fertig werdet oder zerbrecht oder euch aufbaut oder löst. Aber ich muss nicht andere Leute ihr Problem lösen. Und ich musste lernen, den Leuten Nein zu sagen, wenn jemand eine Überweisung bekam, so als Problemfall von woanders her, dann sag, geh wieder zurück, da wo du herkommst. Die sollen zuerst mal die Nuss knacken und lösen. Und dann reden wir weiter. Wenn Gott will, dass du verpflanzt wirst, dann ist okay, aber ich glaube nicht daran so sehr. Jeder, der zur Gemeinde Jesu gehört, das war das Besondere, etwas Einmaliges, etwas Einzigartiges. Eva war was Einzigartiges aus der Rippe genommen. Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch, hat Adam plötzlich gesagt. Und das ist Gemeinde Jesu. Bein von Jesu Bein, Fleisch von Jesu Fleisch. Versteht es einmal. Es ist aus der Rippe Adams geschaffen gewesen, diese Eva. Wir sind aus der Rippe Jesu geschaffen, ein Teil von Jesus. Und darum sagt Jesus, wenn er von der Gemeinde spricht, mein Leib. Wenn Adam von seiner Frau, von seinen Kindern sprach, er sagte, mein Fleisch ist das, mein Blut ist das. Alles, was von mir kommt, ist ein Teil von mir. Meine Abstammung. Die gleiche Gene, der gleiche Typ, die gleiche Art. Wir haben den Körper Jesu, den Leib Jesu. Und durch uns lebt Jesus weiter fort in der Gemeinde. Eva wurde vor dem Sündenfall geschaffen. Jetzt ganz arg wichtig, dass wir das begreifen. Eva wurde vor dem Sündenfall geschaffen. Und deshalb heißt es, unsere Erwählung zur Gemeinde zu gehören, ist vor dem Sündenfall gewesen, vor Grundlegung der Welt. Bevor dieses alte System installiert wurde, hat Gott uns erwählt, dich und mich gewollt. Deshalb, die Propheten haben gedeutet dieses Geheimnis. Was ist das? Was soll das? Israel ist nach dem Sündenfall von Gott erwählt worden. Aus Ur in Chaldea wurde Abraham gerufen. Aber die Eva, die Gemeinde ist vor Grundlegung der Welt, vor der Sintflut, vor dem Sündenfall ist die Gemeinde erwählt worden. Also die Gemeinde ist etwas Großartiges, bloß man hat es damals noch nicht verstanden. Es gab noch keine Offenbarung über dieses göttliche Geheimnis. Die Eva lebte vor dem Einbruch der Sünde und sie verkörperte alle Eigenschaften, die Gott in der Gemeinde heute in uns und durch uns heranbilden möchte. Eva ging zuerst aus Adam hervor, wurde eine Helferin und dann wurde sie Mutter des Lebens, Mutter der Lebendigen genannt. Gottes Absicht wurde, dass aus Zweien eins werden. Aus Zweien eins werden, das war Gottes Absicht. Gott hat zwei Menschen geschaffen, Adam und Eva. Und aus diesen zwei soll ein Mensch werden. So, Israel damals, Jesus Christus, also für uns ist jetzt Jesus sehr maßgebend und wir. Und aus uns beiden, Jesus und mir, muss ein Mensch werden. Wir müssen ein Teil dessen werden, der vollendete Mensch in Christus. Eva auf Hebräisch heißt Hava, also viel wie Lebensspenderin. Heißt aber auch gleichzeitig, wenn man das Wort weiter übersetzt und weiter verfolgt, heißt auch Sprecherin oder Sinngeberin. Und das trifft alles auf die Gemeinde zu. Die Gemeinde ist Lebensspenderin, Sprecherin und Sinngeberin. Gibt den Sinn. Die Welt hätte und unsere Existenz dieser Welt hätte keine Berechtigung mehr, wenn es keine Gemeinde mehr gäbe. Und die Welt hört auf zu existieren, sobald die Gemeinde entrückt ist. Ob ihr das glaubt oder nicht, es ist Tatsache. Sobald die Gemeinde entrückt wird, erklärt Gott dieser Welt den Krieg. Und das Einzige, was den Krieg Gottes, das Verderben, das Gericht aufhält, ist die Gemeinde. Solange die Gemeinde da ist, in dieser Welt, kann es keinen Krieg, keinen Angriff Gottes auf dieser Welt geben, kein Gericht Gottes in dieser Welt geben als solches. Weil die Gemeinde da ist, weil die Gemeinde existiert. Ein Land, bevor es einem anderen Land Krieg erklärt, zieht die Botschafter zurück. So, also du kannst ganz genau in der Welt verfolgen, wenn die Amerikaner ihre Botschaften aus Afghanistan abziehen, dann gibt es demnächst Krieg. Wenn man aus der Deutschland die Botschafter abzieht von irgendeinem Land, dann gibt es Krieg bald miteinander. So, die Botschafter werden abgezogen und dann gibt es Krieg. So, und solange die Gemeinde da ist, deshalb sagt uns auch die Bibel, das, was das Verderbnis, das Fäulnis aufhält, muss zuerst hinweggetan werden. Die Gemeinde, der Leib Jesu muss entrückt werden. Das hat der Leib Jesu noch nicht erlebt, diese Entrückung. Er ist zwar in den Himmel aufgenommen worden, das Haupt ist in der unsichtbaren Welt, aber die Gemeinde ist noch nicht entrückt, ist noch da. Das größte Geheimnis Gottes auf Erden hier eigentlich, die Gemeinde. Was nicht einmal die weisen, klugen, gesalbten Propheten des Alten Testaments verstanden haben. Das Geheimnis. Und das Geheimnis wird uns in vielen Stellen der Bibel aufgerissen. Ich denke nur Epheser 5, Vers 30 bis 32, da ist die Ehe, wird skizziert. Und so wie die Ehe ist, ist das Bild, wo Christus das Haupt ist und so weiter. Dieses Bild, die Erwählung durch die Liebe Gottes, durch die Hingabe Christi, wir sind erwählt. Adam verfiel in einem tiefen Schlaf. Jesus war auch 3 Tage im Grab und dann stand er auf und dann wurde die Gemeinde, plötzlich war die Gemeinde da, lebte, fing an zu existieren, die Gemeinde. Die Gemeinde ist das Geheimnis Gottes. In Römer Kapitel 16, lasst uns das lesen, das unterstreicht das, was ich sage, noch viel deutlicher. Weil die meisten Leute, auch hier in Berlin, haben keine Ahnung von der Gemeinde. Sie spielen Religion, Kirche, rennen von einer Gemeinde zur anderen und wissen nicht, was Gemeinde wirklich ist. Gemeinde ist viel mehr. Hineingeboren in den Leib Jesu Christi. Ein Teil des Leibes Jesus zu sein. Und wenn ich für Kranke bete, dann bete ich nicht ich für die Kranke, sondern Jesus betet für die Kranke, heilt die Kranke und wirkt an den Kranken. Und deshalb, wenn du dieses Gottesbewusstsein, gestern Abend haben wir über das Gottesbewusstsein gesprochen, dieses Gottesbewusstsein wird jetzt praktisch angewendet hier heute Morgen durch die Gemeinde. Deshalb, das, was ich gepredigt habe, Freitag, Samstag, Sonntag, ist eine Linie, ein Faden. Ich bleibe immer so bei meinem Faden. Eigentlich müsste ich meine Predigt 8 Stunden halten. Das schaffe ich nicht, deshalb teile ich Freitag auf, Samstag auf und Sonntag auf. Ich muss das also aufteilen. Aber es ist eine Linie, was ich verfolge, ganz konsequent. Und das ist, gestern haben wir Gottesbewusstsein gehabt. Und dieses Gottesbewusstsein wird transparent, wird wirksam, funktioniert durch die Gemeinde hier auf dieser Erde. So wie der Vater mich sandte, so sende ich euch. Römer, was habe ich gesagt? Römer 16. 16 ist eine ganz wichtige Zahl. Römer 16, Vers 25. 16 ist Krieg. Immer wenn du in der Bibel 16 liest, ist immer Krieg. Egal wo. Zacharia 16, 16, Krieg, Offenbarung 16, 16, Krieg. Überall. Also lies mal, schlag auf. Wenn du 16 aufschlägst, ist immer Krieg, Kampf. Also Gott erklärt der Welt Kampf durch die Gemeinde. Die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen. Römer 16, 25. Hier heißt es, Ehre sei dem Vater, sei dem, der die Macht hat, euch Kraft zu geben, gemäß meines Evangeliums und der Botschaft von Jesus Christus. Gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war. Jetzt aber durch den Willen des ewigen Gottes offenbart und durch prophetische Schriften kundgemacht wurde und alle Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Also gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war. Der ganze Römerbrief hat eine Botschaft, das sind Juden und Heiden zusammenzubringen zur Gemeinde Jesu. Das ist der Sinn des Römerbriefes. Eins in Christus gemacht. Deshalb verwendet Paulus sehr viel, weil in Rom gab es messianische Juden, dann gab es die Christengemeinde, die sich ganz von den Juden getrennt hat und so weiter, schon die Vorstufe zur katholischen Kirche. Da gab es Antisemitismus in Rom und Paulus versucht jetzt darzustellen, dieses große Geheimnis vor Grundlegung der Welt, Gemeinde Jesu. Das ist nicht Judentum und das ist nicht Kirche als solche, sondern aus den Nationen herausgerufene Ekklesia. Herausgerufene aus der Nation, etwas ganz Neues, ein ganz neuer Organ, ein ganz neuer Organismus. Der Leib Jesu Christi. Gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war. Aber jetzt wird es verkündigt, jetzt wird es offenbar gemacht. Kolosser Kapitel 2, Vers 2 bis 3. Und das göttliche Geheimnis zu erkennen, das ist eine Gnade Gottes, das ist ein Geschenk Gottes, dass Christus, das in Christus ist. In ihm liegen alle Schätze. Und du betest immer, oh Herr, in dir liegen alle Schätze der Weisheit verborgen und so weiter und weißt nicht, wo die zu finden sind. Du weißt nicht den Acker, du weißt nicht die Stelle, wo die Schätze liegen. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis und so weiter. Und weißt, was da gemeint ist? Gemeinde. Da guckst du immer in den Himmel, nimmst Fernglas und eine Lupe oder Fernrohr und wo liegen die Schätze der Herrlichkeit, der Weisheit, der Erkenntnis, der Gerechtigkeit, der Heiligung und dergleichen? Die liegen alle hier unten auf dieser Erde. Du musst dir nur den Blick ein bisschen ändern. Und mal gucken, schau deinen Bruder an. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer mir dient, wer euch dient, dient mir. Und was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Oder meiner Brüder getan habt. Nicht irgendjemand, sondern meine geringsten Brüder und Schwestern getan habt. Was du also deinen Mitbruder in der Gemeinde, deiner Mitschwester in der Gemeinde getan hast, das hast du Jesus angetan. Also ein Glied, das gegen ein anderes Glied rebelliert, beleidigt Jesus. Das ist eine Tatsache. Das musst du wahrnehmen.
So wir sind Glieder am Leibe Jesu Christi und da liegen die ganzen Geheimnisse der Weisheit verborgen. Natürlich ist die Gemeinde in dieser Welt ein Fremdkörper. Weißt du, der Teufel hasst nichts so sehr, wie er Jesus hasst. Also sobald der Teufel kann Jesus nicht ausstehen. Die Welt kann Jesus nicht ausstehen. Und das Nächste, was die Welt nicht ausstehen kann, ist die Gemeinde Jesu. Das ist das Zweite, was sie nicht ausstehen kann. Deshalb wird die Gemeinde verfolgt. Deshalb, Jesus können sie nicht kriegen, weil er im Himmel ist, aber die Gemeinde ist auf Erden. Deshalb wird die Gemeinde verfolgt, zerstört, ruiniert, diszementiert. Und die Gemeinde Jesu wird angegriffen, verleumdet und so weiter. Der sichtbare Körper Jesu, die Gemeinde wird angegriffen. Und deshalb hast du manchmal und ich Angriffe, weil und diese Angriffe richten sich nicht gegen dich, Bruder, Schwester. Auch wenn du glaubst jetzt, mich hat er beleidigt. Mich hat er gekränkt, mich hat er verfolgt und so weiter. Nein, es geht um Jesus. Weil der Teufel Jesus nicht beikommt, deshalb greift er dich an. Wenn er dem König nicht beikommt, greift er seine Knechte an. Und deshalb, du musst eines wissen, Jesus steht immer noch über seine Gemeinde und wacht über seine Gemeinde. Und dann wenn, sagt er, bis hierher und nicht weiter. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und Saul hat nicht Jesus verfolgt. Das hätte nie sich getraut, wäre auch nicht in der Lage gewesen, hätte es auch nicht fertig gebracht. Aber er konnte die Gemeinde Jesu in Jerusalem verfolgen und sie zu zerstören. Das konnte dieser Wüterich. Das hat er geschafft. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Herr, wer bist du? Ja, und dann sagt er, wer er ist. Und dann zerbricht er und merkt er, wie er gegen Gott gekämpft und gegen Gott gearbeitet hat. Die Gemeinde ist etwas Verborgenes. Die Gemeinde muss entdeckt werden. Die Gemeinde muss erlebt werden. Ganz praktisch erlebt werden. Das Geheimnis Gottes, ein Mysterium. Das Verborgenes. Vor Grundlegung der Welt. Epheser Kapitel 3. Lasst uns hier mal ein paar Verse nur schauen. Ich habe nicht die Zeit dazu. Aber wir schauen dieses Sichtbare, diese Wirklichkeit Gottes. Durch eine Offenbarung wurde mir das Geheimnis mitgeteilt, das ich soeben kurz beschrieben habe. Wovon ich jetzt gerade heute Morgen spreche. Wenn ihr das lest, könnt ihr sehen, welche Einsicht ich das in das Geheimnis Gottes, Geheimnis Christi mir gegeben ist, das Geheimnis Christi. Denn Menschen früher Generationen war es nicht bekannt, jetzt aber ist es seinen heiligen Aposteln, Propheten durch den Geist offenbart worden, dass nämlich die Heiden Miterben sind, zu demselben Leib gehören und an denselben Verheißungen in Christus teilhaben durch das Evangelium. Ihm diene ich dank der Gnade, die mir durch Gottes mächtiges Wirken geschenkt wurde. Mir, dem Geringsten und den allen Heiligen, wurde diese Gnade geschenkt. Ich soll den Heiden den unergründlichen Reichtum Christi verkünden und enthüllen, wie jenes Geheimnis Wirklichkeit geworden ist, das von Ewigkeit her in Gott, diese Eva, dem Schöpfer des Alls verborgen war. So sollen jetzt die Fürsten und Gewalten des himmlischen Bereichs durch die Kirche Christi Kenntnis erhalten von der vielfältigen Weisheit nach seinem ewigen Plan, den er durch Christus Jesus, unserem Herrn, ausgeführt hat. In ihm haben wir den freien Zugang durch das Vertrauen, das der Glaube an ihm schenkt. Deshalb bitte ich euch, nicht wegen der Leiden zu verzagen, die ich für euch ertrage, denn sie sind euer Ruhm. Das ist der Leib Jesus, Geheimnis. Oh. Großes, starkes Wort hier heute Morgen. Solltest nachlesen, auf den Knien gehen und sagen, Gott, mir hast du das geoffenbart, dieses Geheimnis von der Gemeinde. Nicht jeder bekommt Einführung, wird in dieses Vertrauliche eingewiesen. Aber wenn du das bekommen hast, Gemeinde, das ist mein Platz. Erbaut euch als lebendige Steine im Werk Gottes. Dann hast du ein Großes begriffen, dieses Mysterium erfasst. Und dann darfst du nicht mutlos werden, wenn manchmal Leiden da sind, nicht zu verzagen, hat Paulus hier gesagt. Die ich für euch ertrage, diese Leiden, denn sie sind euer Ruhm. Und die Angriffe, die du heute Morgen noch hast, womöglich, diese Angriffe sind gegen Jesus gerichtet. Aber du erträgst es für Jesus. Paulus sagt, ich muss noch die Leiden vollenden, die noch nötig sind. Ich muss noch meine Schulter hinhalten. Ich muss noch ein bisschen decken. Ich muss noch etwas unternehmen, damit Jesus, wenn es vollendet ist, von dieser Erde genommen werden kann. In ihm liegen also die ganzen Weisheiten und ganze Reichtümer und alles verborgen. Die Gemeinde Jesu ist das letzte große Geheimnis Gottes. Das letzte große Geheimnis Gottes nach Pfingsten und durch Paulus geoffenbart. Nur den Heiligen wird es offenbart. Die Gemeinde kann nur jemand verstehen, der im Heiligungsleben lebt. Jemand, der nicht der Heiligung nachjagt, wird nie zur Gemeinde kommen. Wie komme ich zur Gemeinde? Heiligung nachjagen. Den Heiligen ist es offenbart. Ein Sünder wird nicht von der Gemeinde etwas verstehen. Der wird an die Gemeinde rumkritisieren. Dem wird das nicht passen. Dem wird einem die Nase nicht passen. Dem anderen die Ohren nicht passen. Dem nächsten wird das nicht passen. Der wird an alle Glieder was auszusetzen haben. Aber derjenige, der geheiligt worden ist, oh, der sagt, danke Herr, ich bin eingefügt, eingepfropft, eingepflanzt in dir. Ich bin ein Teil von dir, Jesus. Und er wird dankbar sein für seine Brüder und seine Schwestern, die wir da alle annehmen können. Nacheinander. Wie viele Kinder hast du? Wie groß ist deine Familie? 11 Geschwister, du bist das 12. Kind. Bitte? Ja, aber 12 Kinder. 12 Kinder insgesamt. Du musst dir vorstellen, unsere Schwester musste alle 12 Geschwister annehmen, so wie die Jünger, wie Petrus. Der Petrus konnte auch nicht sagen, ich mag den Johannes nicht, der ist so jung da. Oder den Judas da, den mag ich auch nicht, der wird einmal Verräter werden. Oder den Thomas, der immer zweifelt und immer alles in Frage stellt und kritisiert und so weiter. Oder diesen Philippus, den mag ich auch nicht, der rechnet viel zu viel. Und deshalb, der muss alles berechnen, der muss alles schwarz auf weiß haben. Und der Matthäus, den mag ich auch nicht, der schreibt alles auf. Wer weiß das, wofür er später das einmal gebrauchen wird. Und dergleichen, lauter solche Sachen, verstehst du? Aber er musste annehmen, wie es jeder, der zur Gemeinde kam, musste seinen Bruder, seine Schwester annehmen. Und hör mal, was ich dir heute Morgen sage. Halt dich fest, wenn du willst. Du sagst ja, ich nehme Jesus auf, ich glaube an Jesus, ich liebe Jesus. Du musst zur Wahrheit geführt werden. Und heute Morgen sage ich dir die Wahrheit, was die Wahrheit ist. Wer Jesus aufnimmt, nimmt die Gemeinde auf. Die Gemeinde in seinem Haus. Lade Jesus nicht zu deiner Hochzeit ein. Ich warne dich. Ich warne dich. Ich warne dich. Weißt du, du möchtest Jesus bei deiner Hochzeit haben als Trauzeugen oder der den Segen spricht, aber der Herr Jesus kommt nicht allein. Der bringt mindestens 70 Leute mit, wenn es reicht. Und die Spachteln und die Tränken und die genießen doch. Junge Leute, die können essen. Und da ist der... Ja, natürlich ist es schön und lustig, wenn Jesus kommt, aber der kommt nicht allein. Und da geht Wein aus, da entstehen Probleme, wenn Jesus kommt. Und wenn du Jesus einladest, ladest du mit Probleme ein. Hör mir bitte zu. Gemeinde Jesu ist das, wenn Jesus kommt. Wir wollen nur den Segen haben, nur die Herrlichkeit haben. Aber die meisten Leute haben nicht begriffen, wenn sie Jesus einladen, sie kriegen all die Geschwister, die 70 Jünger, die Jesus damals noch hatte, da kriegt er Maria noch und da kriegt er Martha noch und da kriegt er die Maria, die andere Maria noch und da kriegt er die Simone noch und da kriegt er alle möglichen Frauen und Männer kriegt er, also die kommen alle, die der Heiland so gesammelt hat. Ja, da war einer, der hat auch Jesus eingeladen, so ein Pharisäer. Simon, der Pharisäer, hat Jesus eingeladen zu Gast. Ich möchte mal mit Jesus mal diskutieren, theologische Fragen beantworten. Und weißt du, wenn Jesus da ist, und Jesus war beim Simon eingekehrt, und plötzlich, während er sich so fromm unterhalten, plötzlich kommt diese Frau und fängt an, die Füße Jesus zu waschen, zu benetzen, mit ihr Haar zu trocknen. Wenn der ein Prophet ist, wüsste, was das für eine Frau ist. Und so weiter. Oder ein andermal, die Jünger sitzen in so trauter Atmosphäre und singen Chorus, und plötzlich kommt da wieder so eine Maria und nimmt da die Flasche, zerbricht und salbt Jesus und so weiter. Oh. Myrte, was ist das für ein Parfüm? Lavendel, nach was riecht es? Oh, Balsam vielleicht, oder egal was ist, es war auf jeden Fall kein Knoblauch. Es roch so wunderbar, dass sie ausgerechnet haben, wenn wir das alles verkauft hätten, was hätten wir, wie viele Altersheime wir hätten bauen können, wie viele Sozialstationen, Drogenberatungsstellen hätten einrichten können und so weiter. Herr. Und dann, du siehst also, wenn du Jesus einladest, da kommen auch Leute plötzlich. Und bitte nimm Jesus nicht in dein Haus auf. Oder bau ein Gerüst drum oder einen großen Zaun um dein Haus. Wenn du Jesus einladen willst und Jesus soll bei mir Gast sein. Plötzlich an der Tür das ganze Haus umstellt. Ach ja, Jesus einladen, plötzlich stehst du im Mittelpunkt. Wenn du Angst hast vor Öffentlichkeit, Angst hast vor, dass Leute dich umstellen, dich Leute ausfragen, plötzlich dich bedrängen, zu dir alle wollen, ja, dann müsst du Jesus nicht aufnehmen. Lass ihn bleiben, wo er ist. Aber ich sag euch, Jesus aufzunehmen, das hat Folgen, Konsequenzen hat es. Und da hat auch einer ganz schlau Jesus aufgenommen in sein Haus. Und plötzlich fällt Mörtel vom Dach runter, von der Decke runter. Da war das Haus so umstellt, dass sie mit dem Kranken gar nicht zu Jesus hin konnten. Sie mussten übers Dach steigen, das Dach wurde abgedeckt und sie ließen dann den Kranken vor Jesu Füße nieder. Stell dir mal vor, das Haus wurde beschädigt, weil Jesus drin war. Dein Teppich wird zertreten, deine Gläser werden zerschlagen. Ja, dann musst du dreimal putzen, bis du es wieder sauber kriegst, alles. So, wenn du Jesus einladest, da kommt sehr viel Volks, da passiert sehr vieles, womit du gar nicht gerechnet hast, dein Schnitzel geht aus. Ja, plötzlich hast du nichts mehr, ja, und die putzen alles weg. Stell dich ein auf Jesu Gegenwart, auf Jesu Kommen. Gemeinde ist, du musst offen sein jetzt für Jesus, was, ja. Jetzt musst Wunder wirken, jetzt musst du irgendwas herzaubern. Egal wie, du musst jetzt hören auf Gottes Stimme, auf Gottes Wort. Und da passieren, die Wunder passieren durch die Gemeinde, in der Gemeinde. Entdecke das Geheimnis der Gemeinde. Es ist bis heute ein Geheimnis geblieben, der Leib Jesu Christi ist immer noch ein Geheimnis, die Gemeinde. Die Eva war die Lebensspenderin, die Sprecherin, die Sinngeberin. Die Gemeinde ist immer noch das Sprachrohr Gottes in dieser Welt. Gott, wenn er zu was zu sagen hat, benutzt er Männer und Frauen aus der Gemeinde. Jeder Dienst kommt aus der Gemeinde, geht herum, durch alle Lande von mir aus, durch alle Welt, und kommt wieder in die Gemeinde zurück. Paulus, dieser begnadigte Prediger Gottes, wurde in der Gemeinde eingesetzt, in Antiochien, Apostelgeschichte 13. Von dort wurde er ausgesandt, hat seine Reise getan, kam wieder zurück und hat alles berichtet und erzählt, sich bedankt für die Geschwister, was Gott alles an ihm gewirkt hat und durch ihn gewirkt hat. Aus der Gemeinde in die Gemeinde, so geht dieser Dienst. So, denn du brauchst die Gemeinde, wenn du in Schwierigkeiten bist, denn du kannst nicht alles. Wir können nicht alles, wir müssen teilen lernen, Gemeinde ist teilen. Da wird eine Rippe rausgenommen und die wird jetzt umhüllt, jetzt geschmückt, zubereitet und jetzt entsteht daraus diese Eva, diese Lebensspenderin, diese Sprecherin Gottes, diese Stellvertreterin Gottes hier. Eva war die Stellvertreterin des Mannes auf dieser Erde hier, was sie getan hat und so weiter. Und sie hat einen Sinn gegeben, der ganzen Sache einen Sinn gegeben. Ohne Gemeinde geht die Welt unter. Leute, ob ihr das glaubt oder nicht, die Welt sollte auf den Knien fallen und Gott dankbar sein, dass es heute noch eine Gemeinde gibt. Dass es heute noch die Gemeinde Jesu gibt in der Welt überhaupt. Dass es das Salz noch gibt. Das ist das Einzige, was die Welt vom Fäulnis, vom Verderben aufhält. Wenn die Gemeinde nicht da wäre, dann würde die Welt schon längst in die Luft gesprengt worden sein. Aber die Gemeinde ist es, was es zurückhält. Wenn die Gemeinde nicht existiert und in den Ländern, wo die Gemeinde zerstört wurde, dezimiert wurde und so weiter, da ging es mit dem Volk bergab. Da ging es mit dem Volk bergab. Und wo es lebendige Gemeinden sind, da geht es aufwärts und vorwärts. Auch mit der Gesellschaft, auch nicht mit den Nichtchristen. Denn die profitieren von dem Abfall. Da ist dieser Baum da und da finden die Vögel des Himmels Zuflucht und Bleibe. Die Gemeinde hat eine ganz wichtige Funktion. Gemeinde und Jesus gehören zusammen. Gemeinde und Jesus gehören zusammen. Du und Jesus, wir gehören zusammen. Wir sind nicht zu trennen. Unzertrennlich. Wer die Gemeinde, die Gemeinschaft der Heiligen verlässt, mag es vielleicht einem dem anderen nicht passen, aber wer die Gemeinschaft verlässt, der begibt sich in Todesland. Ich habe mal jemanden als Mitglied aufgenommen, mir ist sowas noch nie passiert. Aber es passiert einmal in deinem Dienst, ich bin schon über 30 Jahre im Dienst, es passiert alles Mögliche. Da nehme ich die Mitglieder auf und dann sage ich, hat noch jemand irgendeine Frage? Ja, wie kann ich aus der Gemeinde austreten? Beim Eintritt fragt die arme Seele, wie trete ich aus der Gemeinde aus? Ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie tritt man aus der Gemeinde aus? Wie trete ich aus der Gemeinde raus? Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie ein Mensch aus der Gemeinde austreten kann? Später habe ich mir Gedanken gemacht, weil das war mir so spontan. Ich sagte, ich weiß nicht, das kann ich das eigentlich gar nicht so aus dem Stegreif sagen. Wie trete ich aus der Gemeinde raus? Wenn du in der Gemeinde Jesu einverleibt worden bist, gibt es dir Ortsgemeinde. Ich werde nachher über die Gemeinde noch ganz kurz was sagen. Die Ortsgemeinde. Wie trete ich aus der Ortsgemeinde aus? Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder du ziehst weg. Eine Möglichkeit. Wegziehen. Oder du stirbst. Eine Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit, die wünsche ich niemandem. Du fällst vom Glauben ab. Alle anderen, es gibt sonst keine Möglichkeit, wie man aus einer Ortsgemeinde austritt. Entweder du fällst ab, du stirbst oder du ziehst weg. Wir sind eingepflanzt. Also eigentlich jemand, wenn einer die Gemeinde Jesu Christi verlässt, ich meine jetzt nicht nur noch eine lokale Organisation, sondern überhaupt die Gemeinde verlässt, der kehrt dem Leben den Rücken. Gemeinde und Jesus gehören zusammen, sind unzertrennlich. Die Rebe und Weinstock sind eins. Stell dir mal vor, was, wenn die Rebe sagt, ich brauche den Weinstock nicht, was soll der mir? Der ist ein krummer, knorriger Knorbel da. Da hänge ich mich nicht daran, ich entwickle mich selber. Du wirst sehen, was aus der Rebe wird. Baum und Wurzel gehören zusammen, also Krone, Stamm und Wurzel gehören zusammen. Ja, ich brauche, mir genügt die Krone. Wichtig, dass ich gesehen werde, dass die Welt was sieht, dass die Welt was hört. Nein, wir gehören zusammen. Wir beide, du und Jesus, ich und Jesus, wir gehören zusammen, du und die Gemeinde. Wir miteinander gehören zusammen. Niemand hat das Recht, allein vor Gott zu treten. Deshalb auch, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist Gemeinde. Für die kleinste Versammlung, die größte Verheißung, bin ich mitten unter ihnen. Und was sie bitten werden, das werden sie bekommen. Also die kleinste Versammlung, zwei oder drei. Es ist eine Dummheit, die größte Dummheit, die es gibt, wenn Christen allein das Abendmahl feiern. So. Du kannst kein Abendmahl allein feiern, das ist Blödsinn. Du brauchst wenigstens einen Gegenüber. Der Leib wurde gebrochen. Du brauchst einen Mitbruder, eine Mitschwester, damit du das Abendmahl überhaupt mal feiern kannst. Oder jemand kam, ich mache mir Fußwaschung. Ja, du kannst dir die Füße waschen, ich wasche mir jeden Tag die Füße. Aber Fußwaschung kannst du nur machen, wenn jemand anders das Wasser nimmt, so wie Johannes 13, Jesus. Er nahm die Schürze und wusch die Füße, dem Petrus. Ja, es gibt Dinge, die du nicht tun kannst allein. Es gibt nicht. Deshalb auch beten. Funktioniert bei vielen das Beten nicht. Wir brauchen das gemeinsame Gebet. Leute, alle zusammen. Wie ein Mann haben die ersten Christen gebetet. Oder auch im Tempel, im alten Tempel in Jerusalem bei der Einweihung. Wie ein Mann, wir brauchen die Gemeinschaft. Ein Einzelner wird schnell kalt, lau und träge. Und deshalb, was der Teufel am liebsten mit Gotteskindern versucht, wenn er mit der Sünde ihnen nicht beikommt, dann versucht er sie von der Gemeinde wegzubringen. Und sobald du Jerusalem aus dem Blickfeld hast, hör mir gut zu, pass gut auf, wenn du abfallen willst, wenn du diesen Weg des Austritts aus der Gemeinde wählen möchtest, wenn du abfallen möchtest. Und sobald der Mann von Jerusalem wegging, hinab nach Jericho, es geht immer bergab. Von Jerusalem, egal in welche Richtung du gehst, es geht immer bergab. Wenn du aus der Gegenwart Gottes weggehst, geht es immer bergab mit deinem Leben. Kannst hingehen, wo du willst. Also wo der Tempel Gottes ist, wenn du den Tempel verlässt, das Heiligtum Gottes verlässt, die Gemeinschaft der Heiligen verlässt, geht es immer bergab. Und er ging nach Jericho hinab, heißt es. Und sobald er Jerusalem aus dem Blickfeld hatte, sobald der Wächter von Jerusalem ihn nicht mehr im Auge hatte, hat er eins ins Genick bekommen von den Räubern, wurde ausgeraubt und halbtot in seinem Blut liegen gelassen, in der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Nur ein paar Kilometer weg ist Jericho, aber das hat schon gereicht. Du musst gar nicht so weit wegkommen, nur aus dem Blickfeld der Gemeinde. Wenn die Gemeinde keinen Kontakt mehr mit dir hat, wenn die Gemeinde nicht mehr erreichbar für dich ist und du so eine Mauer gegen die Gemeinde hast, die Gemeinde aus dem Blickfeld verloren hast, dann kommt der Räuber, das ist der Teufel, und der hat so einen richtigen Knüppel. Und dann kriegst du eins ins Genick. Und dann wunderst du dich, wenn du wieder angeschlagen bist. Du wunderst dich. Und wir haben so viele angeschlagene Christen, und ich kann euch sagen, warum das so ist. So viele angeschlagene Christen, sie haben die Gemeinde nicht verstanden, was die Gemeinde wirklich bedeutet. Angeschlagene Gläubige. Weißt du, wenn du merkst, der Teufel knurrt schon irgendwo und lauert, dann solltest du sagen, Bruder, ich höre schon seine Zähne fletschern. Ich höre schon. Lass uns zusammen sehen. Ich fühle jetzt eine Anfechtung kommen. Ich fühle jetzt einen Angriff. Ich fühle jetzt, wie er diesen Pfeile spannt. Ich sehe schon. Deshalb, wir sollten zusammen beten. Ist jemand krank? Die Bibel sagt, du sollst die Ältesten der Gemeinde rufen, dass sie mit ihm beten und dass Gott Gnade wirkt. Die meisten krepieren, weil sie niemand holen. Die wissen nicht einmal, wen sie holen sollten. Wer ist jetzt dein Ältester? Normalerweise ist der Älteste immer der Pastor in der Gemeinde, aber es sind auch mehrere, wenn in einer Gemeinde mehrere dienen. Die Gott dienen, die solltest du rufen, dass sie mit dir beten. Ob die jetzt glauben oder nicht glauben, steht nicht in der Bibel, dass sie glauben müssen. Das ist natürlich eine Gnade, wenn sie glauben. Das ist Gnade. Die da glauben, werden Zeichen tun, werden das und jenes bewirken. Aber es ist einfach ein Auftrag, was wir haben. Ist jemand krank, der rufe die Ältesten der Gemeinde, dass sie mit ihm beten, mit Öl salben und das Gebet Sünden bekennen. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Also, das ist der Weg, wie Gott Menschen hilft. Wenn du krank bist, bevor du irgendjemand anrufst, solltest du deinen Ältesten rufen. Solltest die Ältesten rufen und kommen. Beten mit mir, wenigstens am Telefon, das können wir. Und wir wollen das tun und wir tun es auch, wenn die Leute das bitten. Bitte bet mit mir. Und selbst das, und dieses Gebet wird funktionieren und helfen. Ich habe einen Fall erlebt in Süddeutschland, kam zurück von Norddeutschland, habe dort evangelisiert, komme hin und da ist eine Frau, da sind die meisten Charismatiker, die meisten Charismatiker können nicht beten. Die haben durch das laute Singsang und lauter Lobpreis haben sie das Beten verlernt. Die können selber nicht mehr beten. Bruder, man tut es so. Und da wirkt sie schon am Telefon. Ich denke, sie hängt sich bald auf. Und was sonst noch ist, sie wirkt, ich kriege keine Luft, kannst mit mir beten. Und dann habe ich gefragt, wer bist du, wo wohnst du? 60 Kilometer weg, Barbach wohnt sie. Und ich bin in Heilbronn. Oh, muss ich so weit fahren? Welche Kirche oder Gemeinde gehörst du an? Ich bin in der katholischen Kirche. Besuch diesen Gebetskreis und diesen Gebetskreis. Gebetskreise sind nicht Gemeinde, Leute. Gemeinde ist mehr als nur ein Gebetskreis. Es ist ein Finger. Das mag ein Hauskreis, ein Gebetskreis sein. Aber Gemeinde ist viel mehr. Ich gehöre da. Na ja, gut, okay. Bist katholisch. Wunderbar. Finde ich großartig, wenn du katholisch bist. In der katholischen Kirche gibt es sogar ein Sakrament der Krankensalbung. Also wenn jemand krank ist, der rufe die Ältesten der Kirche und der Gemeinde. Ja, aber mein Priester glaubt nicht an Zeichen und Wunder. In meiner Bibel steht nicht, dass er was glauben muss. Du musst nur tun. Du musst tun, nicht er. Du. Tu das, was Gott sagt. Gehorche Gott. Und Gemeinde ist, den Gehorsam Christi unter den Heiden aufzurichten. Auch unter den Charismatikern muss der Gehorsam Christi aufgerichtet werden. Tu das, was in der Bibel drin steht. Ruf deinen Ältesten. Die arme Seele gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sterben oder das tun, was ich gesagt habe. Geh zum Priester noch in der Nacht. Und dann gehen sie in die Sakristei. Und dann sagt er, wissen Sie, aber das ist die letzte Ölung. Das ist also Tote kriegen das. Ja, sagt er, ich sterbe. Was sagt er, ich bin im Sterben. Ich brauche diese letzte Ölung. Und dann gehen sie in die Sakristei. Der salbt sie. Und die Frau wird auf der Stelle geheilt. Der Priester kriegt sich nicht mehr. Sie sagte, wie bitte? Und dann ein paar Tage später rief er mich an. Denn er hat mittlerweile rausgekriegt, wieso die Frau Meier auf ihn gekommen ist. Und dann sagt er, Herr Matutis, ich habe mit Krankenheilung keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Könnten Sie mir Informationen zuschicken über Krankenheilung? Später hat dieser Priester in seiner Kirchengemeinde regelmäßig so alle 2-3 Monate Heilungsgottesdienste veranstaltet. Und die Kirche war halb voll. So hatten Leute gebetet, sie mit Öl gesalbt. Ganz normale Krankensalbung gespendet. Und Gott hat gewirkt. Gott wirkt, wenn wir anfangen zu gehorchen. Das ist Gemeinde Jesu. Tu das, was in der Bibel drin steht, so viel du verstehst, was du packen kannst, dann tu es und du wirst die Herrlichkeit Gottes erleben. Also, du musst annehmen den Herrn. Jesus und die Gemeinde sind eins, unzertrennlich. Wir beide. So, was man dir antut, tut man Jesus an. Und was man Jesus antut, tut man auch dir an. Wenn man Jesus beleidigt, beleidigt man auch dich. Und deshalb musst du ganz zornig werden, wütend werden, wenn man Jesus beleidigt. Wenn sein Name beschmutzt wird, wenn sein Name beleidigt wird und dergleichen. Wir beide. Gemeinde Jesu ist Gütergemeinschaft. Die Zeit eilt mir jetzt davon. Und so weiter. Ich habe neue Batterien. Geht die Uhr etwas schneller? Bei neuen Batterien. Was? Kann wirklich sein, dass die Uhr schneller geht, wenn neue Batterien da sind. Gütergemeinschaft. Das ist also ein Zeichen der Gemeinde. Beides. Zuerst einmal wir und ich und Jesus, wir teilen unseren Besitz, unser Eigentum. Weißt du, da kommen die Tempelleute zu Jesus und zu Jesus und sagen, ja Jesus, du zahlst keine Kirchensteuer oder Tempelsteuer damals. Du zahlst keine Tempelsteuer. Und er sagt, ja, das ist wahr, ich zahle keine Tempelsteuer. Dann sagt er zu Petrus, nimm einen Angelhaken und geh ans Wasser und den Fisch, den du rausziehst als erstes, da ist ein Groschen drin, ein Denar. Und dann nimm dieses Geld, bezahl für dich und mich. Bezahl für dich und mich. Also für uns beide. Bezahl für dich und mich. Also, Petrus hat gefischt, das Geld rausgeholt, das Geld weitergegeben für Jesus und ihn selbst, für dich und mich. Wir beide, du und Jesus, profitieren. Wir haben also Gütergemeinschaft so und wir haben Gütergemeinschaft so rüber. Wir haben Gütergemeinschaft. Der Mensch ist nicht ein Einzelwesen, sondern Gott hat sie als Mann und Frau geschaffen und sagte von vornherein, ist es nicht gut als allein. Es ist so wichtig, Brüder und Schwestern, dass wir diesen unerforschlichen Reichtum Christi entdecken und die Gemeinde entdecken, dass die Gemeinde so wichtig ist und unerlässlich ist. Gemeinde, wie Gott sie vorstellt. Es ist ein Werk Gottes. Die Gemeinde ist und bleibt ein Werk Gottes. Ich baue keine Gemeinde, ich bin nur Prediger. Ich predige Wort Gottes, aber der Herr baut die Gemeinde. Und der Herr kämpft für die Gemeinde. Und der Heilige Geist wirkt in der Gemeinde. Und was der Heilige Geist und Jesus nicht getan haben, ist nicht getan. Ich bin nur Werkzeug, du bist ein Werkzeug, wir sind alles Werkzeuge. Die Gemeinde ist ein Werk Jesu. Ich habe ein ganz schönes Lied, schönes Wort heute Morgen noch in der Bibel gelesen. Passt eigentlich nicht mehr so da drin, aber sehr schön über die Gemeinde. Hohelied 2, Vers 2. Hohelied 2, Vers 2, das ist über die Braut. Die Gemeinde ist nicht die Braut, die Gemeinde ist der Leib Jesu. Aber über die Braut ein sehr schönes Wort. Da heißt es, sie befindet sich wie eine Rose zwischen Dornen. Die Gemeinde Jesu befindet sich wie eine Rose zwischen den Dornen. Das sind wir in der Welt. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir befinden uns zwischen den Dornen, zwischen den Sorgen des Alltags, zwischen dem Widerstand des Ungläubigen, zwischen den Pforten der Hölle. Wir befinden uns dazwischen, wie die Rose zwischen den Dornen. So ist die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu lebt in dieser Welt. Pfarrer Brüsewitz, er hat sich zwar selbst verbrannt und auf sein Plakat, das war eine Provokation für den Sozialismus damals, für den real existierenden Sozialismus, war eine Provokation. 2000 Jahre unbesiegbare Kirche Jesu Christi, das war so sein Transparent bei seiner Kirche. Sein Kreuz hat er angeleuchtet, Neonröhren genommen und sein Kreuz angeleuchtet, Pfarrer Brüsewitz. 2000 Jahre unbesiegbare Kirche Jesu Christi, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Und er predigte, das waren seine Botschaften, die er so predigte von der Kanzel, Pfarrer Brüsewitz. Er predigte, wir warten nicht auf den Kapitalismus und wir warten auch nicht auf den Kommunismus, sondern wir warten auf das Reich Gottes. Halleluja! Wir warten nicht auf den Kapitalismus, wir warten nicht auf den Kommunismus, wir warten auf das Reich Gottes. Und dann sagt er noch eines, das ganze Evangelium ist eine Provokation. Das ganze Evangelium ist eine Provokation. Auch hier, wenn ich über die Gemeinde spreche, die Gemeinde ist eine Provokation für die Welt. Deshalb hat der Teufel versucht, mit allen möglichen Tricks und Mitteln die Kirche zu unterwandern. Aber sie haben es nicht geschafft. Ich habe selbst im Untergrund sehr viele Gottesdienste gehalten und Gemeinden besucht in Ostblock. Und ich weiß, der gesamte Kommunismus konnte die Gemeinde Jesu nicht besiegen. Und ich denke nur an einen ganz besonderen Fall. Ich komme in einen Gottesdienst in Rumänien und der Gottesdienst, der Pastor, der hat so seinen Umriss, liest vor und ich sitze daneben und ich merke, der blättert auch. Wenn der umblättert, blättert er auch. Also der muss die Predigt ablesen. Und hat er natürlich so seine Predigt abgelesen. Und dann hat er gesagt, so und jetzt wollen wir weiter Gott loben und preisen, weiter den Gottesdienst fortsetzen. Und dann haben sie gesagt, und jetzt wird Bruder sowieso mit uns beten. Dann geht er nach vorne, schließt die Augen und fängt an zu beten. Aber letztendlich, was er gemacht hat, war eine Predigt. Aber der Judas da drin, der Verräter da drin, der Spitzel da drin, dieser Securitas-Mann, ja, gegen Beten kann man nichts ansetzen. Beten, der betet. Und er hat eine Viertelstunde, eine halbe Stunde gebetet. War er fertig, haben sie ein Lied gesungen. Und dann heißt es wieder, jetzt wird Bruder sowieso noch kommen und mit uns beten. So drei Brüder haben gebetet. Die waren machtlos dem Gebet. Machtlos. Und bis heute ist die gesamte gottlose Welt machtlos gegen die Macht der Gläubigen, die sie in Jesus Christus haben. Das Geheimnis ist groß. Das ist die Gemeinde Jesu. Die Glaubensgemeinschaft. Der Leib Jesu. Die Gemeinde, wie wir sie haben heute Morgen, ist nicht eine bestimmte Organisation oder Konfession. Leute, hört bitte auf damit mit diesem Unsinn. Es ist nicht Neue Nazareth-Kirche. Es ist nicht das Gebäude. Es ist nicht ein Club von Bekehrten oder Verein von ein paar Friedensfreunde, Glaubensinteressenten oder sonst was. Gemeinde Jesu ist mehr. Es ist Leib Jesu. Es ist auch keine konservative Partei und auch nicht bibeltreue Partei. Gemeinde Jesu ist mehr als nur eine Partei. Es ist auch nicht der Ort, wo menschliche Bedürfnisse gedeckt werden. Das ist auch nicht die Gemeinde. Auch, weißt du, inzwischen, leider Gottes, inzwischen ist die Gemeinde Jesu zum Kundendienstverein geworden. Kundendienstverein. Da sollen die, also Kundendienstreligion. Bin krank, heile mich. Bin besessen, befreie mich. Nein, Gemeinde ist mehr als nur Kundendienst und Service und sonst was. Gemeinde Gottes und Gemeinde Jesu, wir sind zur Verherrlichung Gottes da. Wir sind für den Thron bestimmt. Ich bin Leib Jesu. Ich habe eine Funktion in dieser Welt. Ist mehr als nur Übergangsheim. Mal zu übernachten oder Sammelstelle oder frommer Treffpunkt oder Kaffeekränzchen oder e.V. Gemeinde Jesu ist mehr, Leute. Gemeinde Jesu ist ein Organismus, hat einen Auftrag in dieser Welt. Gemeinde Jesu ist ein Werk Gottes. Wohnstadt Jesu, hier ist er zu Hause. Du und ich, wir stellen unsere Glieder Gott zur Verfügung. Gott, gebrauche mich. Das ist das, was Gemeinde wirklich ist. Gott, gebrauche mich. Wie willst du mich gebrauchen, Jesus? Nicht die Menschen gebrauchen uns. Viele denken, Gemeinde Jesus, das ist so Gruppendynamik oder so, wo man Instruktionen bekommt. Unsere Instruktionen, wenn wir Glieder am Leib Jesu Christi sind, unsere Instruktionen bekommen wir vom Heiligen Geist von Jesus Christus, vom Haupt selber. Amen. Vom Haupt selber kriegen wir unsere Instruktionen und sonst von niemand. Und was er uns nicht sagt, lass die Finger weg. Ist Unsinn. Was er euch sagt, das tut. Dass er ist das Haupt. Und meine Füße werden von meinem Kopf bestimmt. Und nicht von irgendwelchen Gefühlen, es ist heiß oder kalt oder stachelig oder sonst was. Meine Füße werden vom Kopf bestimmt. Linker Fuß, rechter Fuß. So einfach geht es. Die Wohnstadt der Heiligen, Werkstatt der Seligen, das ist Gemeinde Jesu. Der Leib Jesu, die Gemeinde muss funktionieren. Und ich stelle heute Morgen einfach diese Frage, bist du ein Teil am Leibe Jesu, funktionierst du? Im Neuen Testament kommt es etwa 120 Mal kommt das Wort Gemeinde oder Kirche oder Ekklesia vor. Und interessanterweise, wie es in der Bibel Gemeinde vorkommt, 120 Mal kommt es etwa vor und 90 Mal ist es immer Ortsgemeinde. Die Sendschreiben, Ortsgemeinde, Gemeinde in Ephesus, Philadelphia, Smyrna und sonst noch wo. Gemeinde in Antiochien, Gemeinde in Damaskus, Gemeinde in Jerusalem, Gemeinde in Rom. Und wenn Gott eine Gemeinde vor sich sieht, sieht er immer die Gemeinde in der Stadt. Der Römerbrief ist an die Römer geschrieben, und zwar an die Leute in Rom. Und dann heißt es, grüße die Gemeinde in deinem Haus, grüße die Gemeinde in deinem Haus und grüße die Gemeinde in deinem Haus. Also in Rom gab es mehrere Gemeinden, aber das waren alles Häuser. Aber von Gott aus gesehen gab es nur eine Gemeinde. Und ich denke auch heute Morgen, in Berlin gibt es nicht 5 Gemeinden oder 10 Gemeinden, sondern es gibt nur eine Gemeinde in Berlin, und das ist die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde des Herrn, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und wer ist diese Gemeinde Gottes? Wer ist dieser Leib Gottes, der hervorbricht wie die Morgenröte? Mit Macht hervorbricht. Ist die Gemeinde, die verstanden hat. Die Gläubigen, die verstanden haben. Ich bin ein Teil des Leibes Jesu. Ich kann nicht alles. Ich werde auch nie alles tun. Es wäre Unsinn, wenn ich alles mache. Aber dann, die haben noch mal sowas wie Drogenarbeit. Die anderen, die machen was wie die Alkoholiker. Die machen etwas wie Frauen. Die machen was wie Männer und so weiter. Und plötzlich, da gibt es so viele Funktionen und man kann diese Arbeiten verteilen im Leib Jesu. Und ich kann auch nicht alles. Und dann gibt es etwa 30 Stellen in der Bibel, diese universelle Gemeinde Jesu, wo die universelle Kirche angesprochen wird. Also 120 Mal Gemeinde insgesamt und nur 30 Mal die universelle Kirche, und das sind keine Missionswerke. Missionswerke haben keine Existenzberechtigung nach der Heiligen Schrift. Keine Existenzberechtigung. Sie müssen ein Teil der Gemeinde sein, ein Werk der Gemeinde sein, in der Gemeinde verwurzelt sein und aus der Gemeinde herauswirken. Aber gerade die Missionswerke heutzutage machen die Gemeinden schwach und schlapp. Die saugen das Geld ab, die Mitarbeiter werden abgezogen und so weiter. Was eigentlich die Ortsgemeinde tun sollte, nur nebenbei. Die Ortsgemeinde ist das, was Gott sie erwählt hat. Aber dann gibt es diese universelle Kirche, diese weltweite Kirche Jesu und so. Und da bereichert man sich. Wenn der Apostel Petrus Jerusalem verlassen hat, war er Apostel. In Jerusalem war er kein Apostel, da schreibt er ein Mitältester, ein Mitdiener. In Jerusalem war er einer von den Brüdern, die gedient haben. Aber sobald er Jerusalem verließ mit einem Auftrag nach Samaria oder nach Antiochien, als Apostel reiste, hat er einen Auftrag der Gemeinde, ist ein Gesandter der Gemeinde. Und Gott wirkt durch die Gesandten der Gemeinde, was es auch immer ist. Viel zu viel, was ich heute Morgen sage, aber ich will nur sagen, versteh einmal Gemeinde, wie heilig das ist, wie gewaltig das ist. Nach Jesus das Wichtigste, was du entdecken solltest. Und der Heilige Geist wirkt in der Gemeinde, in diesem göttlichen Netzwerk. Man ist vernetzt. Und dann hat er Lehrer in der Gemeinde gesetzt, dann hat er Propheten der Gemeinde gesetzt, dann hat er Evangelisten gesetzt und Hirten der Gemeinde gesetzt. Weißt du, manches ist überregional und manches ist regional oder lokal bedingt, wie Gott wirkt. Gott also ist vielfältig, aber es ist so wichtig, dass du das die Gemeinde entdeckst und die erkennst. Und in Offenbarung Kapitel 1, Kapitel 2 und 3, da ist das Mysterium der Gemeinde. Jesus unter den 7 Leuchtern, unter den 7 Gemeinden in Asien. Jesus unter den 7 Leuchtern in Asien. Und jede Gemeinde hat einen Engel. Großartig. Engeldienste. Nächsten Freitag musst du kommen. Jede Gemeinde hat einen besonderen Kampf. Jede Gemeinde hat eine besondere Anfechtung. Jede Gemeinde hat eine besondere Irrlehre. Lies mal die Sendschreiben, da staunst du nur. Jede Gemeinde hat eine besondere Bewährung. Jede Gemeinde ist etwas Besonderes vor Gott. Und mit jeder Gemeinde kommt der Herr zurecht. Und jede Gemeinde sollte Buße tun. Da gibt es keine Gemeinde. Weißt du, die meisten Leute nennen sich Philadelphia. Ich habe noch keine Gemeinde getroffen in meinem Reisedienst, Laodicea. Noch nirgendwo gelesen, Laodicea. Keine Gemeinde möchte Laodicea-Gemeinde heißen. Weil Gott so viel da auszusetzen, der Heiland vor der Tür. Aber die meisten sind Laodicea. Jesus ist draußen vor der Tür, ist gar nicht drin. Die feiern und spielen Kirche, da ist alles perfekt, alles da. Aber Jesus ist draußen, Jesus ist nicht drin. Wisst ihr, das Wichtigste von der Gemeinde und über die Gemeinde ist, dass Jesus drin ist. Und Jesus ist nicht von der Gemeinde zu trennen. Jesus ist nicht von der Gemeinde zu trennen. Die Gemeinde ist der Leib Jesu. Mit Jesus verquickt, verbunden, vereint, verschmolzen, eins mit ihm. Er ist das Haupt der Gemeinde, habe ich gelesen. Das Haupt. Gemeinde ist das Normale für den Gläubigen. So wichtig. Wenn ich nicht in der Gemeinde gelandet wäre, mein Evangelist, der mich zum Herrn geführt hat, hat gesagt, such dir eine biblische Gemeinde. Was er darunter verstanden hat, ist sein Problem. Aber er hat mir gesagt, such dir eine biblische Gemeinde. Und ich fing an zu suchen. Das Normale ist Gemeinde. Und die Welt wird verändert durch die Gemeinde, wenn Christen zusammenstehen, wenn sie stark werden, wenn sie eins sind, wenn sie die Spaltung, die Trennung überwunden haben, wenn sie plötzlich aufeinander zugehen, denselben Geist haben, dieselbe Kraft besitzen, einander lieb haben, einander annehmen, dann können sie wachsen und gedeihen und entwickeln. Und es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde denselben Geist haben. Denselben Geist, den Heiligen Geist. Das ist ganz arg wichtig. Und dass wir am selben Strang ziehen. Ich war mal in einem Gottesdienst, Gott sei Dank war das nicht bei uns hier in der Gemeinde, sondern es war auswärts, auch nicht in Berlin. Und dann bekommt jemand eine Prophetie. Dann sagt jemand, oder sagt, ich sehe einen Leiterwagen. Dieser Leiterwagen wird in zwei Richtungen gezogen. Da ziehen welche den Leiterwagen nach vorne und die anderen ziehen den Leiterwagen nach hinten. Und da ist so eine große Spannung. Und dann, die Deutung war ganz einfach, in der Gemeinde war eine große Spannung. Die einen wollen vorwärts und die anderen halten sich zurück und bremsen. So, es war keine Einheit in der Gemeinde. Und es kann auch kein Segen in eine Gemeinde geben, wenn keine Einheit da ist. In North Carolina, in den USA, gibt es eine Scheune, steht unter Denkmalschutz. 100 Jahre alte Scheune, schon verfallen, aber die Scheune hat eine ganz interessante Geschichte. Diese Scheune stand etwa 600 Meter woanders. Und da war ein Ingenieur, eigentlich der Erbe dieser Scheune, ein Landwirt, ein Bauer. Und die Scheune stand ständig unter Wasser. Und irgendwo kam er und hat berechnet, wenn die Scheune woanders stehen würde, könnte die Scheune lange existieren und würde nicht ständig immer überschwemmt sein. Und man müsste die Scheune nicht immer räumen. Ihn hat es immer gestört, weil immer im Frühjahr oder im Herbst, wenn das Hochwasser kam, oder im Herbst, nein, im Frühjahr, die Schmelze. Wenn die Schmelze kam, wenn das Wasser stieg, dann gab es immer Überschwemmungen und die Scheune musste geräumt werden. Das hat ihm gereicht. Und als er dort dann in den Staaten oder auf der Ingenieurschule war und studierte, ich muss es irgendwie fertigbringen, dass mein Vater mal, dass die Scheune woanders stehen würde. Wenn die Scheune woanders stehen würde, hätten wir Ruhe. Aber verpflanzt mal eine Scheune jetzt mal. Verpflanzt mal eine Scheune. Und dann hat er ausgerechnet, so als Diplomarbeit für sich gemacht, wenn ich so und so viele Leute habe und alle gleichzeitig die Scheune anpacken, auf ein Signal könnten sie die Scheune woanders hin transportieren. Und dann hat er ausgerechnet, ich brauche 340 Männer. 340 Männer. Die jeder an seiner Stelle, jeder an seinem Balken, wo es ist, gleichmäßig auf ein Signal anpacken, dann können wir es schaffen. Und tatsächlich, sie haben es geschafft und diese Scheune ist in die Geschichte Amerikas eingegangen und steht unter Denkmalschutz heute. Auf ein Signal und er, der Ingenieur, hat das Signal gegeben, auf los, alle anheben und dann haben die Scheune angehoben und dann wieder so weit getragen, so und so viele Schritte, wieder abgesetzt, wieder angehoben, die Scheune so wie sie stand. Heute hat man bei Esplanade hier auch sowas gemacht, auch das Gebäude ein paar Meter verschoben, heute mit modernen technischen Mitteln, aber damals mit einfachen Leuten vom Land, wenn sie alle gleichmäßig anpacken, kann man die Scheune an einer höheren Stelle bringen, wo es kein Hochwasser mehr gibt. Und Gemeinde genau das gleiche ist, wenn wir alle anpacken, auf die Plätze, fertig, und dann geht's los. Dann tragen wir. Dann fällt es niemandem zu schwer. Und das ist genau das, was Gott will, dass wir unsere Lasten teilen, dass wir miteinander leiden, miteinander fühlen. Geschwister, unsere Welt könnte anders sein. Unsere Welt fängt bei mir zu Hause, bei dir persönlich, höchstpersönlich an. Gemeinde ist zuerst einmal nichts, was Großes für die Welt, sondern zuerst einmal für uns selber, dass wir mal gesegnet werden. Wir verteilen die Lasten zur Gütergemeinschaft, miteinander ein Herz und eine Seele. Apostelgeschichte 2, 40 und so weiter, diese Verse. Die Lasten verteilt. Die Gemeinde Jesu, das ist der Ort der Gesegneten. Das ist der Ort der Seligen. Gewiss gibt es Anstürme und Angriffe. Der Antichrist wird versuchen, die Barbaren werden versuchen, was zu unternehmen. Aber 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, dass die Welt überwindet. Unser Glaube. Die Gemeinde Jesu trägt das Kennzeichen Gottes in sich. Unzerstörbarkeit. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Du trägst ein Kennzeichen der Unzerstörbarkeit, wenn du ein Teil der Gemeinde bist, wenn du dich integriert hast. Und Integrität, was ist das? Denk über das Wort Integrität einmal darüber nach. Wenn du dich eingebracht hast, und die meisten Leute haben das nicht begriffen, um was es geht, sich einzubringen. Vielleicht gefällt dir einiges an der Gemeinde nicht. Mir gefällt auch nicht alles an der Gemeinde. Als ich zur Gemeinde Gottes kam vor 30 Jahren, ach, das waren Chaoten für mich. Ich habe was ganz was anderes kennengelernt und wusste was ganz was anderes. Und dann kam ich zur Gemeinde Gottes. Und dann habe ich gedacht, wo bist du gelandet? Aber Gott hat mir gesagt, das ist dein Platz. Dich habe ich da hingestellt. Dort will ich dich haben. Und dann wollte ich schon ein paar Mal die Gemeinde verlassen. Auch als Pastor. Das hat mir nicht gefallen, das hat mir nicht gefallen. Und dann hat Gott mir etwas gezeigt. Wenn du etwas verändern willst, dann kannst du nur als Insider verändern. Als Insider. Als einer, der dabei dazugehört. Vielleicht hast du eine Erkenntnis, wie Gott dir gezeigt hat, das braucht die Gemeinde und das muss die Gemeinde haben, das muss die Gemeinde sein, so muss die Gemeinde aussehen und das will der Herr von der Gemeinde. Kritisieren kann jeder. Die, die keine Kinder erzogen haben, die wissen, wie man Kinder erzieht. Wissen ja. Die wissen, wie man gesund wird, der noch nie krank war. Die wissen ganz genau Bescheid. Aber so, kritisieren kann jeder. Aber hier heute Morgen sich einbringen und ich habe gelernt, mich einzubringen und wir sind Mitarbeiter Gottes. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Die Aufträge bekommen wir von ihm. Und der Herr sagt, mach das und Hand streck dich jetzt aus. Wir sind der verlängerte Arm Gottes. Die Apostel damals haben nur das Haupt gekannt, nur Jesus gekannt. Die haben nur Jesus gekannt. Sie haben den Leib noch nicht gekannt. Der Petrus hat noch nicht den Leib Jesu gekannt als solches. Der Leib Jesu ist heute weit ausgedehnt. Deshalb musste das Evangelium in alle Länder gepredigt werden. Und der Leib Jesu geht von Alaska bis Vladivostok, von Feuerland bis auch wieder Alaska. Und da oben. Also in alle Richtungen, Nord, Süd, Ost, West, geht das Reich Gottes, hat sich ausgedehnt wie ein großer Baum. So beschreibt Jesus die Gemeinde aus diesem kleinen Sammenkommen. Wir sehen heute nicht mehr das Haupt, wie Petrus es gesehen hat damals. Das Haupt Jesus so leiblich. Aber was wir heute leiblich sehen, ist der Leib Jesu. Das sehen wir leiblich. Den Leib Jesu. Den hat er damals nicht gesehen. Der Leib Jesu in Jerusalem, als Petrus lebte, hat nur 3000 Leute gehabt. 3000 Glieder. Heute, ich weiß nicht, wie viele tausend Glieder, wie viele Millionen Glieder der Leib Jesu heute hat. Das ist der sichtbare Leib. Und dann gibt es noch den unsichtbaren Leib Jesu Christi. Die sichtbare Gemeinde und die unsichtbare Gemeinde. Und die unsichtbare Gemeinde ist nicht nur die universelle Kirche. Ich habe in Herrenhut bei Bautzen mal Gottesdienst halten dürfen in dieser Brüdergemeinde. Das heißt nicht Gemeinde, sondern Gemeinde heißt das. So nennen sie das, so altdeutsches Wort von Graf Zinzendorf, Gemeinde. So bei dieser Brüdergemeinde durfte ich meinen Gottesdienst halten. Und das Schöne war dabei, da stehst du hier, wenn die Tür offen ist, siehst du auf dem Friedhof, wo die Seligen sind, die Verstorbenen sind. Also die sichtbare Gemeinde hat Augenkontakt mit der unsichtbaren Gemeinde. Fantastisch. Und nicht nur das, die haben ja Singstunden gehabt. Der Graf Zinzendorf hat Singstunden eingeführt. Da war oben die obere Gemeinde und unten stand die untere Gemeinde. Und die obere Gemeinde hat vorgesungen. Jeden Samstag haben sie neue Lieder gelernt. Neue Chorus gelernt. Das war die Lobpreisstunde beim Graf Zinzendorf. Und die obere Gemeinde, da haben sie keine Liederbücher gehabt, keinen Tageslichtprojektor gehabt, die waren noch arm dran. Aber die waren sehr reich in Gott. Also man kann arm sein und doch reich in Gott sein. Und die obere Gemeinde hat vorgesungen und die untere Gemeinde hat nachgesungen, so wie die Gospellieder später nachher entstanden sind. Da singt jemand vor, der Vorsänger, und die anderen haben nachgesungen. obere Gemeinde. Die obere Gemeinde singt uns vor und die untere Gemeinde singt nach. Ist das nicht herrlich? Der Himmel singt uns vor, das Haupt singt uns vor und die sichtbare Gemeinde singt nach. Der Herr spricht uns vor und wir sprechen nach. Der Herr betet uns vor und wir beten nach. Die Bitten habt ihr von ihm, vom Haupt. Der Herr sagt, ich will Wasser. Und schon streckt sich die Hand aus und berührt das Wasser und bringt das Wasser. Die Hand bewegt sich, ist beweglich. Deshalb, Gemeinde Jesu ist Funktion. Funktioniere ich, Herr? Ich funktioniere. Ist das nicht großartig, diese Entdeckung zu machen? Ich funktioniere. Gott wirkt durch mich. Durch mich passiert etwas. Gott löst etwas durch mich aus. Eine Lawine vielleicht. Vielleicht auch eine Kleinigkeit zuerst einmal. Aber Gott gebraucht mich. Glieder wollen nichts anderes, als gebraucht werden. Ein Glied, das nicht gebraucht wird, rostet ein. Ein Fluch, mit dem man nicht pflügt, verrostet. So, du kriegst einen Glanz, eine Schönheit bekommst du. Du entwickelst die Herrlichkeit Gottes, wenn du für Gott arbeitest. Wer nicht für Gott arbeitet, den beschäftigt der Teufel. Das ist die andere Sache. Also wenn du nicht ein funktionierendes Glied am Leib Jesu bist, dann bist du ein funktionierendes Glied am Leib des Teufels. Entweder oder, dazwischen gibt es nicht mehr viel. Dann beschäftigt der Teufel, dann findest du überall ein Haar in der Suppe, überall ein Anstoß, ein Ärgernis, überall findest du was auszusetzen, nichts kann dir recht machen. Nicht einmal der liebe Gott kann dir recht machen. Aber wenn du im Herrn bist, verwurzelt, verankert bist, dann sagst du, oh Herr, ich möchte deinen Willen tun. Und wir tun die vorgefertigten Werke Gottes. Damit höre ich auf. Und Gemeinde ist ein vorgefertigtes Werk. Die Gemeinde muss nicht nochmal neu gegründet werden. Hör auf mit dem Quatsch, Neugründung von Gemeinden, ist alles Unsinn. Gibt es nicht. Gemeinde ist schon gegründet worden. Die Gemeinde ist vor 2000 Jahren gegründet. Jetzt müsste sie nur noch weiterentwickelt, ausgebaut werden, vollendet werden. So, die erste, die Urgemeinde und die Endgemeinde gehören dazu. Alle Gemeinden gehören eigentlich irgendwie zusammen. So, und wir sind nur ein Teil des gesamten Wirkens Gottes, des Gesamtwirkens des Heiligen Geistes. Ich will meine Gemeinde bauen. Und ich arbeite daran, dass es bald vollendet wird, die Gemeinde Jesu. Ich hoffe, so bete, vielleicht wird sie vollendet. Vielleicht zu meinen Lebzeiten, vielleicht auch nicht. Egal. Aber ich möchte teilhaben am Werk Gottes. Und das ist Gemeinde. Bauwerk Gottes. Halleluja. Das soll ohne Lärm zugehen. Der Tempel wurde ohne Lärm gebaut. Kein Hammerschlag, nichts. Also der Bau des Reiches Gottes geht so unsichtbar. Es wird gebaut. Plötzlich entstehen die Steine. Plötzlich steht das Haus da und du sagst, wie ist es entstanden? Plötzlich. Weil es im Himmel vorbereitet wird, das Werk Gottes. Wir stehen auf und wir kommen zum Herrn. Gebrauche mich. Gebrauche uns heute Morgen. Gebrauche du mich, Herr, als Werkzeug in deiner Hand. Und vielleicht singen wir zuerst das Lied, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Und ich möchte so ein Sonnenstrahl sein. Ich möchte den Herrn reflektieren, den Herrn wiedergeben, den Herrn widerspiegeln in meinem Leben. Heidi, kannst du kommen und kannst nicht. Du, kann jemand... kannst nicht die Gott lieben. Musiker fehlen heute. Aber vielleicht kannst du die Dur angeben. Wir singen dann nach der Dur. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Adur, im blauen Buch Nummer 37. Das kann ich auch sagen. Adur ist es. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Bitte in die Gegenwart Gottes und sag, Herr, hier bin ich. Segne mich. Gebrauche mich. Ich möchte mich einbringen. Irgendwo in deinem Reich, egal wo es ist. Ob jetzt nun beim Putzdienst ist oder bei irgendeiner anderen Arbeit, im Gebetsdienst ist, egal was es ist, Herr, ich möchte gebraucht werden. Wenn du wirklich von Gott gebraucht werden möchtest, wenn es dein Bedürfnis ist, Gott zu dienen, dann streck deine Hand zum Himmel aus und sag, Herr, hier bin ich, segne mich, nimm du meine Hand und Herr, salbe mich, gebrauche mich, setz mich ein, Herr, ich bin berufen, lass mich meine Berufung festmachen, denn vor Grundlegung der Welt hast du mich gewollt, dass ich funktioniere, dass ich diene. Diese Rippe hast du genommen, Herr. Und du gebrauchst jetzt dieses Gerippe, gebrauchst mein Leben. Heute Morgen gebrauchst mich, wo ich bin, egal wo es ist und egal was es ist, gebrauche mich. Und das ist das Schönste für ein Kind Gottes, gebraucht zu werden vom Vater, gebraucht zu werden vom lebendigen Gott. Halleluja, ich danke dir, Jesus, für die Möglichkeiten, die du uns gibst, diese vielfältigen Möglichkeiten, unsere Talente und Gaben einzubringen, unsere Talente und Gaben zu entwickeln, auch ganz besonders in der Ortsgemeinde, hier am Leopoldplatz, Herr.
Du willst jeden Einzelnen mächtig gebrauchen. Und ich danke dir, dass du auch die Gemeinde hast, wenn wir mal in Not sind, wenn wir mal Dienst brauchen, dass die Gemeinde uns dienen darf und kann, Herr. Und wir möchten nicht zu stolz sein, uns dienen zu lassen, wenn es manchmal nötig ist. Herr, ich danke dir. Dienen und gedient werden, beides gehört zusammen. Beides gehört zum Christsein. Danke, Herr, für die vielfältigen Gaben des Reiches Gottes.